HR Info, das Interview mit Martin Kobler, Pazifist im Militäreinsatz. Es ist die größte und teuerste Friedensmission der Vereinten Nationen und Martin Kobler ist ihr Chef. Er leitet den Einsatz im Osten des Kongo. Dort will die UN die Zivilbevölkerung vor Rebellenmilizen beschützen. Das versuchen die Vereinten Nationen dort schon seit 15 Jahren, ohne bisher das Problem in den Griff zu bekommen. Auch weil bisher galt, die Friedenssoldaten im Kongo kämpfen nicht. Dann kam Martin Kobler, ein deutscher Diplomat. Er ordnete an, Kampfhubschrauber und Soldaten einzusetzen. Und das als überzeugter Pazifist. In Deutschland wird diskutiert, ob und wie wir mehr internationale Verantwortung übernehmen können. Martin Kobler, Leiter der UN-Friedensmission im Kongo, hat diese Verantwortung schon. Er ist jetzt im Interview mit dem hr-Info-Hauptstadtkorrespondenten Jens Borchers.
Herr Kobler, bei den Vereinten Nationen sind Sie ein sehr, sehr bekannter Mann. Hier in Deutschland kennen Sie eigentlich nur ein paar Politprofis. Dabei tragen Sie sehr, sehr viel Verantwortung. Sie leiten die größte und teuerste Mission der Vereinten Nationen weltweit. Martin Kobler ist ein deutscher Diplomat, der Chef von fast 20.000 Soldaten ist, einigen Aufklärungsdrohnen und etwa 4.000 Zivilkräften. Das weiß nur in Deutschland kaum jemand. Einsatzgebiet ist die Demokratische Republik Kongo in Afrika. Herr Kobler, ich möchte gerne mit Ihnen darüber sprechen, warum Sie Krieg manchmal für notwendig erachten, um Frieden zu schaffen. Das tun wir auch gleich. Aber ich möchte Ihnen gerne ein paar kurze Fragen stellen, mit der Bitte um kurze Antworten, damit unsere Hörer Sie ein bisschen besser kennenlernen. Wann wussten Sie, dass Sie Diplomat werden wollen?
Das wusste ich im Alter von 14.
Warum?
Das weiß ich jetzt noch ganz genau. Mich hat das Ausland immer interessiert. Das waren wahrscheinlich irgendwelche Bücher, die man so gelesen hat über das Ausland in diesem Alter. Es war wirklich in der pubertären Zeit. Da habe ich mich entschlossen, wirklich nicht ins Auswärtige Amt zu gehen, aber eine internationale Position anzustreben dann später und habe so ein bisschen meinen Lebensweg auch danach ausgerichtet.
Was sind Sie denn mehr geworden? Diplomat oder Abenteurer?
Beides.
Beides? Ist das ein Zufall gewesen?
Also es gibt verschiedene Charaktere und man sollte sich nie verbiegen in seinem beruflichen Werdegang. Insofern gibt es natürlich auch beide Tendenzen, die in der Persönlichkeit sind. Bei mir sind das Streben wirklich auch nach Diplomatie, nach Versöhnung, nach Harmonie, Ungerechtigkeiten abzubauen, aber auch natürlich Abenteurertum.
Sie standen im Juni 2010, das habe ich gelesen, mit dem afghanischen Präsidenten Karzai in einem Zelt. Da sind ziemlich nah bei Ihnen Raketen eingeschlagen. Haben Sie Angst gehabt um Ihr Leben?
Nein, aber man sorgt sich dann doch, dass man relativ schnell dann das Zelt verlässt, wie das der Präsident ja dann auch getan hat, und zielstrebig in einem gepanzerten Auto. Es ist natürlich schon gefährlicher als in einem normalen Land, in Paris, in London oder so einer Botschaft zu arbeiten.
Sie haben in den Palästinensergebieten gearbeitet in den 90er Jahren. Sie waren in Afghanistan und haben dort an verantwortungsvoller Position gearbeitet. Sie haben die Mission der Vereinten Nationen im Irak geleitet und jetzt sind Sie im Kongo. Warum zieht es Sie immer wieder in diese Krisengebiete?
Nun, das ist einerseits auch beruflicher Zufall. Andere Kollegen haben eine andere Karriere. Ich war ja auch in sogenannten normalen Staaten wie
Aber
Indien.
Herr Kobler, eine solche Reihung ist kein Zufall mehr.
Das ist, wenn man im letzten Berufsdrittel vielleicht eine Vita hinter sich hat, die in Krisengebieten sich abspielte, dann ist es auch wahrscheinlich, dass jemand, der einen Job zu besetzen hat, sich natürlich dieser Leute erinnert. Und so war das auch bei der UNO. Und dann muss man natürlich sagen, bei den Vereinten Nationen, wir sind ja gerade nicht in Paris und London, sondern wir sind ja nur in Krisengebieten. Das Auswärtige Amt hat Vertretungen überall in der Welt. Und die UNO ist aber nur in Krisengebieten da. Man braucht ja kein Peacekeeping in Luxemburg.
Das ist wohl wahr. Sie haben eine Frau, Sie haben drei erwachsene Kinder. Haben die Sie nicht für verrückt erklärt?
Nein, die Kinder und die Familie ist ja auch mitgereist, bis auf die Gebiete, wo es nicht ging. Aber wir waren zusammen in Israel, wir waren zusammen in Indien. Die Kinder haben diesen Lebensweg mitgemacht, notgedrungen mitgemacht, alle 3 Jahre versetzt zu werden, auch an exotische Orte. Und ich habe gerade die Kinder auch, als ich in Palästina war, Sie haben es erwähnt, auch immer dem Konflikt ausgesetzt. Wir haben in Israel gewohnt, ich habe in Palästina gearbeitet, ich habe die Kinder zum Einkaufen nach Gaza genommen. Und insofern sind die Kinder relativ frühzeitig auch an so ein Leben gewöhnt worden, auch an ein Leben im Konflikt.
Und eine letzte Frage, bevor wir dann über Krieg und Frieden reden. Sie sind Pazifist, hieß es, stimmt das?
Ich bin Pazifist. Ich finde grundsätzlich militärische Auseinandersetzungen, den Einsatz von Gewalt suboptimal. Das soll nicht sein, das darf nicht sein, das muss aber manchmal sein.
Martin Kobler, Sie haben im Ostkongo dafür gesorgt, als Kommandeur dieser UN-Friedensmission, dass Milizionäre der berüchtigten M23-Milizen mit Waffengewalt vertrieben wurden. Dabei sind sehr viele Menschen ums Leben gekommen, auf beiden Seiten. Wie geht's Ihnen damit?
Nun, das ist bedauerlich. Man muss andererseits aber auch sagen, dass der Konflikt seit 1994, in den letzten 20 Jahren, 5 bis 6 Millionen Tote gefordert hat. 5 bis 6 Millionen Tote. Angefangen vom Genozid in Ruanda vor 20 Jahren bis in die Neuzeit. Es werden täglich Frauenmassen vergewaltigt. Es werden Dörfer angezündet. Es werden von den bewaffneten Gruppen im Ostkongo, Katanga, Nordkivu, Südkivu, werden unvorstellbare Grausamkeiten begangen. Und da muss sich die internationale Gemeinschaft natürlich schon die Frage stellen, ob sie zusieht, ob das wirklich noch mit Peacekeeping vereinbar ist. Das heißt ja friedenserhaltende Maßnahmen, aber wo kein Frieden ist, kann ja auch nichts erhalten werden. Und insofern ein neues Instrument zu finden, wie unsere Interventionsbrigade, mandatiert vom UN-Sicherheitsrat, das ist nun schon ein neuer Schritt für die Vereinten Nationen, aber geboren aus der Frustration, geboren aus der Ungeduld.
Trotzdem nochmal die Frage, wie geht das mit Pazifismus zusammen?
Ich finde, das geht sehr gut mit Pazifismus zusammen. Pazifismus ist für mich persönlich, jeder definiert das natürlich anders. Für mich ist Pazifismus die grundlegende Einstellung, Konflikte friedlich zu lösen. Und auch ein besonderes Verhältnis natürlich zu Waffen zu haben. Ich bin nicht einer der sagt, Waffen sind neutral. Es kommt auf die an, die die Waffen einsetzen. Das finde ich nicht. Ich finde, eine Welt wäre sehr viel besser ohne Waffen.
Können Sie sich Situationen vorstellen, in denen Sie selber eine Waffe in die Hand nehmen würden?
Kann ich sehr wohl. Ich war auch bei der Bundeswehr. Ich habe auch nie aus Gewissensgründen verweigert.
Und Ihre Erfahrung als Leiter von großen Friedensmissionen der Vereinten Nationen ist unter dem Strich, manchmal muss sich Krieg führen, um Frieden möglich zu machen?
Wir sind auf dem Wege zum Frieden möglich machen. Peacekeeping ist ein statisches Modell. Wir wollen verbessern, wir wollen aber vor allem auch Menschen schützen. Das ist die Grundaufgabe eigentlich jeder Peacekeeping Operation, die Protection of Civilians, den Schutz von Zivilpersonen. Das kann man machen mit einer statischen Truppe. Das funktioniert aber nicht so gut. Im Falle Kongos hat es überhaupt nicht funktioniert. Die M23-Rebellen haben im November 2012 die Stadt eingenommen und die UNO hat zugeschaut.
Goma, muss man dazu sagen, ne? Die haben die Stadt Goma eingenommen, Goma haben die mit eingenommen Raketen beschossen.
Mit Raketen beschossen, die Stadt eingenommen und die UNO hat zugeschaut. Wir haben uns dann letztes Jahr entschieden, der Kommandant und ich, und die Truppe dann auch wirklich einzusetzen, um die Bevölkerung von Goma zu schützen.
Es heißt, es gibt in dieser Region 30 weitere bewaffnete Banden. Grobe Schätzung. Müssen Sie die jetzt alle weiter bekämpfen, um eine Chance zu haben, tatsächlich dort für Frieden zu sorgen?
Und unsere Einstellung ist da eine andere. Wir schalten immer zuerst friedliche Konfliktlösung vor. Wir fordern diese Gruppen auf, ihre Waffen abzugeben. Wir stellen auch Ultimaten, aber immer mit der Möglichkeit, hinterher auch die VN-Truppe hier einzusetzen. Das funktionierte ganz gut nach der militärischen Niederlage der M23, wo viele ungefähr 2.000, 3.000Kombattanten von bewaffneten Gruppen ihre Waffen freiwillig abgegeben haben. Diese Menschen sind heute in Lagern, nicht in Gefängnissen, aber in Lagern. Und es geht jetzt darum, diese Menschen zu integrieren in die Gesellschaft. Aber sie haben wegen des Abschreckungseffektes der Truppe, haben sie ihre Waffen freiwillig abgegeben. Wir machen das bei jeder anderen Gruppe so.
Wir reden da gleich nochmal über die großen Linien weiter. Ich würde gerne mal zwischendurch wissen, wie leben Sie in der Demokratischen Republik Kongo als Leiter einer solchen Mission, als jemand, der sich zwischen die Parteien begibt? Leben Sie in mehr oder weniger in einer Festung? Fahren Sie nur in gepanzerten Fahrzeugen durch die Gegend?
Nun, das ist sehr unterschiedlich. Kinshasa, das Hauptquartier der Truppe, ist ja eine ganz normale afrikanische Großstadt mit den afrikanischen Problemen. Da gibt es auch keine Sicherheitsprobleme für mich. Ganz anders ist es aber, wenn man im Osten ist. Und wenn Sie fragen, wie leben Sie? Ich lebe eigentlich sehr mobil. Ich bin einige Tage in Kinshasa natürlich, um den Kontakt zur Regierung zu halten, um mit Botschaften, Diplomaten zu sprechen.
Und mobil heißt, Sie haben Ihren eigenen Panzerwagen?
Nein, mobil heißt eigentlich in einem Land ohne Infrastruktur, was so groß ist wie 2/3 Europas, mit dem Flugzeug herumzufliegen. Das ist mobil. Ich bin spätestens dann, wenn ich Montag, Dienstag in Kinshasa bin, am Mittwoch dann wieder unterwegs. In Goma, aber auch in anderen Gebieten im Osten. Der Osten, den wir militärisch abzudecken versuchen mit den bewaffneten Gruppen, ist so groß wie Afghanistan. Und da können Sie sich vorstellen, was da eben anfällt, auch an räumlicher Mobilität und das ist manchmal nicht ganz einfach.
Sie haben eben gesagt, Ihre Aufgabe ist es, die Zivilbevölkerung dort zu schützen. Kommen Sie mit dieser Zivilbevölkerung in direkten Kontakt? Und wenn ja, was sagen die Menschen, was sie von Ihnen wollen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also der erste Kontakt, den ich hatte nach meinem Amtsantritt Mitte letzten Jahres, das waren Steine, die auf mein Auto geflogen sind. Das ist natürlich ein sehr handfester Kontakt mit der
Zivilbevölkerung. Und das war der Frust gegen die bisherige Arbeit der Mission.
Genau, das war der Frust gegen die Arbeit der Mission. Und da hat man natürlich schon gemerkt, was die Zivilbevölkerung von uns hält. Das Verhältnis hat sich gebessert, nachdem wir wirklich bewiesen haben, dass wir bereit sind, die Zivilbevölkerung zu schützen, besonders nach dem Angriff von Goma, dann im letzten August und im letzten September. Und dann wurde das Verhältnis auch besser. Ich suche so oft es geht den Kontakt zur Zivilbevölkerung, in Kinshasa weniger, aber immer im Osten. Ich gehe an Universitäten, halte Vorträge, Studenten, Jugend, aber auch die Ärmsten.
Und was sagen die Ihnen? Was wollen die von Ihnen? Was wollen die von dieser Mission der Vereinten Nationen?
Nun, die Kritik an MONUSCO ist immer noch da. Das ist nicht
MONUSCO ist der Kurzname
der Stabilisierungsmission der UNO-Truppe sozusagen, die wir haben, die aber auch ein ziviles Element hat. Und das sind Kritikpunkte, die sich natürlich auch auf den zivilen Aufbau. Wir sind ja nicht nur Militär, sondern wir haben ja auch den Auftrag, zivil der Regierung mitzuarbeiten, dass die Regierung nun wieder funktioniert in diesen Gebieten. Viel von diesem Frust richtet sich aber natürlich gegen die Regierung und wir sind hier Statthalter. Also die Erwartung, MONUSCO, die Truppe soll es richten, ist natürlich gegen uns, aber wir können das nicht machen. Mit 20.000 Soldaten, 4.000 Zivilisten in einem Land, das so groß ist wie 2/3 Europas, von Lissabon bis Minsk. Das Land, was wir bedienen hier, das unter der Herrschaft bewaffneter Gruppen ist, das ist ja so groß wie Afghanistan, also das geht nicht. Insofern richtet sich viel der Aggression oder der Unzufriedenheit, sagen wir mal, gegen MONUSCO, natürlich auch stellvertretend gegen die eigene Regierung, der wir aber helfen, das sagen wir aber auch, es ist die primäre Verantwortung der Regierung, die staatliche Autorität wieder zu gewährleisten in den befreiten Gebieten und wir helfen dabei, aber wir sind in einer Unterstützungsfunktion da, der Regierung zu helfen, ihre Staatlichkeit wieder zu etablieren.
Martin Kobler, deutscher Diplomat und Leiter der größten Friedensmission der Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo, zu Gast bei hr-info, das Interview. Herr Kobler, Sie haben in einem Interview gesagt, wenn man so eine Mission macht, dann muss man ganz genau wissen, was man politisch und militärisch will. Das militärische Ziel, also über den Kampf gegen die Milizen und die Rebellen, haben Sie das hier gesagt.
Wir haben eine ganz klare militärische Linie. Wer sich nicht freiwillig ergibt, wird bekämpft.
Das klingt, als hätten Sie sich und den Vereinten Nationen Respekt verschaffen müssen durch den Einsatz von Waffengewalt. Wie lange hält Respekt, der aus Gewehrläufen kommt?
Wir haben das ganz klar gesagt, bereits als wir angefangen haben, in Mitte letzten Jahres, der Kommandant und ich, zu sagen, es ist jetzt das Ende der Kohabitation mit den bewaffneten Gruppen. Und man kann nicht nur drohen. Abschreckung wirkt nur, wenn man auch bereit ist, die Truppen dann einzusetzen. Das haben wir getan und haben uns damit Respekt verschafft und werden diese Linie auch weiterführen.
Wie viel Zeit gibt Ihnen das für den zweiten Teil?
Das ist ein ganz großes Problem. Der zweite Teil ist der zivile Aufbau. Und wir hinken hinterher mit dem zivilen Teil. Und das ist unser großes Problem, dass wir da mit unserer Truppe nur zeitweise den Übergang gestalten können. Also Gesundheit, Erziehung, kongolesische Polizei, kongolesische Armee, die müssen ja die befreiten Gebiete halten. Das können wir nicht mit unseren beschränkten Mitteln. Wir überbrücken, solange bis der Staat in der Lage ist, hier reinzugehen. Der Staat ist allerdings relativ schwach in den Gebieten und das muss zum Teil auch von der Gebergemeinschaft finanziert werden.
Ich will noch mal ganz kurz einspielen, was Sie zum zweiten Teil auch in dem Interview gesagt haben, weil das ja so ein ganz wichtiger Begriff ist, der da vorkommt. Wenn wir das mal ganz kurz hören.
Das zweite ist die zivile Komponente, also die Stabilisierung vor allem hier dieser Region.
Stabilisierung dieser Region. Was heißt das? Sie können doch nicht Regierung spielen.
Ich finde inzwischen den Begriff Stabilisierung nicht mehr gut. Wollen wir denn eine schlechte Sache, eine schlechte Situation stabilisieren? Was wir versuchen, ist eine neue Dynamik reinzubringen. Das ist ja das Gegenteil von stabilisieren.
Wie machen Sie das denn?
Indem wir zum Beispiel diese zivile Komponente ständig anfordern von der Regierung, die Regierung dazu ermutigen, selbst Polizisten reinzuschicken und nicht zu stabilisieren, sondern Fortschritt erlauben. Ja, das ist ja so ein bisschen weitergehend als stabilisieren. Stabilisieren, man muss das natürlich am Anfang tun, eine Lage, die chaotisch ist, wo die Regierung absent ist, wo Anarchie herrscht, wo keine staatliche Autorität ist, da muss man erstmal mit Sicherheitskräften stabilisieren. Aber dann ganz schnell die sogenannte, klingt ein bisschen platt, weil es oft benutzt wird, Friedensdividende den Leuten zeigen. Es muss sich lohnen, dass die Regierung wieder Einzug hält in befreite Gebiete.
Aber geht das denn?
Ich bin jetzt sehr zufrieden, weil wir eines gemacht haben. Wir haben keine Großprojekte aufgelegt. Wir haben sogenannte Inseln der Stabilität gegründet. Man muss ehrgeizig sein, darf aber nicht über-ehrgeizig
sein. Was sind denn Inseln der Stabilität?
Inseln der Stabilität, befreite Gebiete, kleine Gebiete und die Staatlichkeit auch mit der kongolesischen Regierung zu etablieren in kleinen Gebieten. Wir haben inzwischen 4 oder 5 sogenannte Inseln der Stabilität. Das heißt, wir schreiben nicht große Konzepte oder große Ausarbeitungen über die Wiederherstellung staatlicher kongolesischer Autorität, sondern wir machen es in der Praxis, aber nur in 4, 5 Fällen. Und das funktioniert. Natürlich gibt es Missbrauch, natürlich gibt es Korruption, aber immerhin in diesen Gebieten, die im letzten halben Jahr befreit wurden, sozusagen, denken die Leute in der Vorstellung, dass doch Polizei und Armee ihre Sicherheit gewährleistet. Wir nennen das im UNO-Jargon Sicherheitssektorreform. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Das ist die Nummer 1 in unseren Bemühen, den Sicherheitssektor zu reformieren. Das bedeutet, eine nicht korrupte, gut ausgebildete, besser ausgebildete Armee und Polizei aufzubauen. Und da haben wir auch schon Fortschritte in den letzten 2 Jahren gehabt.
Wir haben in Deutschland gerade eine Debatte, die dreht sich um die Frage, welche Rolle soll Deutschland künftig in der Welt spielen? Der Bundespräsident Joachim Gauck hat da gesagt, Deutschland ist in den zurückliegenden 60 Jahren eine Erfolgsgeschichte und deshalb müsste man jetzt auch international mehr tun. Ich möchte Ihnen einen Satz aus einem Interview mit Joachim Gauck vorspielen.
Deutschland, das ein Garant für Stabilität und Demokratie ist, darf sich nicht verstecken. Das ist das Gefühl, was viele Menschen, auch Politiker, aber auch aus der Zivilgesellschaft in vielen Völkern der Erde so uns gespiegelt haben in den letzten Jahren.
Und deshalb, das ist die Schlussfolgerung von Joachim Gauck, müsse sich Deutschland früher als bisher, entschiedener als bisher und substanzieller als bisher international einbringen. Hat Joachim Gauck recht?
Joachim Gauck hat recht. Die Frage bleibt aber offen, womit?
Wenn wir das mal konkret machen und beziehen das, was Joachim Gauck sagt, auf Ihre Mission im Kongo. Sie sind ein Deutscher, der eine riesengroße Friedensmission der Vereinten Nationen im Kongo leitet. Die ist wichtig für Stabilität auch auf dem afrikanischen Kontinent. Was könnte denn Deutschland mehr tun, wenn Sie es sich wünschen dürften?
Ich würde mir wünschen, Programme der Wiedereingliederung von Ex-Kombattanten in das zivile Leben, dieses sogenannte DDR, was wir haben, Reintegration, Demobilisierung und Entwaffnung. Hier muss es Programme geben. Ganz konkret haben wir gerade 6.000 Ex-Kombattanten, die in Lagern sind und die wir ernähren und die keine Perspektive haben, integriert zu werden. Und wenn wir nicht schnell agieren, sind sie wieder zurück bei den bewaffneten Gruppen und wir können mit den Militärs von neuem
anfangen. Also wir bräuchten zivile Leute aus Deutschland, die bei so etwas mitmachen können.
Nein, es müssen Programme finanziert werden, die die Kongolesen aufgelegt haben. Die die Kongolesen aufgelegt haben, dass die Leute Berufsbildung haben, dass sie zu landwirtschaftlichen Arbeitern ausgebildet werden, vor allem die jungen Leute, dass sie nicht wieder zurück in den Dschungel gehen und sich bewaffneten Gruppen anschließen, weil sie es dort auch von der Versorgung her besser haben, also Bauern ausplündern können.
Geld für Programme.
Geld für Programme. Zweitens, Unterstützung des Wahlprozesses im Kongo. Es gibt jetzt einen Wahlkalender, angefangen von lokalen Wahlen über Provinzwahlen bis hin zu nationalen Wahlen 2016. Und hier würde ich mir auch ein Engagement Deutschlands und Europas übrigens wünschen. Und das Dritte, was wir schon angesprochen haben, das ist die Sicherheitssektorreform. Das heißt jetzt nicht Soldaten zu schicken, sondern das heißt im Bereich Polizei, im Bereich Justizwesen und im Bereich der Armee Unterstützung zu leisten. Trainingsmaßnahmen, beratende Funktionen auch. Hier, das können Militärs machen oder Polizisten, aber auch im Justizbereich. Der Justizbereich ist sehr notleidend. Und Justiz, finde ich, ist was ganz Wichtiges, damit die Menschen Vertrauen in den Staat entwickeln. Wenn es keine Justiz oder eine korrupte Justiz gibt, dann ist das wirklich nicht akzeptabel. Auch hier könnte sich Deutschland engagieren. Also diese drei Bereiche, Wiedereingliederung, Wahlhilfe, die technische Vorbereitung der Wahlen und die Sicherheitssektorreform.
Martin Kobler, deutscher Diplomat, Leiter der größten Friedensmission der Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo. Wenn Sie jetzt zurückfahren und treffen wieder auf Ihre Mitarbeiter und die fragen Sie, na Martin Kobler, was haben denn deine Leute in Deutschland über unsere Arbeit hier gesagt? Haben die dich gelobt? Haben die kritische Fragen gestellt? Was sagen Sie denen?
Also erstens habe ich den Eindruck, dass unsere Arbeit geschätzt wird. Ich nehme das Gefühl mit, dass Deutschland sich sehr wohl mehr in Afrika engagieren möchte. Was mir so ein bisschen gefehlt hat in der Diskussion, war die Rolle der Vereinten Nationen. Da spreche ich natürlich für meine Organisation, dass die Vereinten Nationen bei allen Defiziten, und ich bin der größte Kritiker der Vereinten Nationen, wenn es darauf ankommt, ja, aber bei allen Defiziten der Vereinten Nationen, dass man diese internationale Organisation besser nutzt und vielleicht auch in Afrika, auch im Kongo, über einen Einstieg über mich hier ein größeres deutsches, aber auch europäisches Engagement zustande bringt. Afrika ist für Deutschland Mali, das ist nicht Subsahara-Afrika. Afrika ist für Deutschland die Zentralafrikanische Republik und Somalia. Das sind alles Beispiele, ja, wo es relativ gesehen zu spät ist. Deswegen nochmal mein Plädoyer, das habe ich auch den Vertretern der Bundesregierung gesagt, präventiv rangehen, Gebiete zu identifizieren, wo es sich lohnt zu engagieren. Insbesondere, finde ich, ist der Kongo ein reiches Gebiet an Landwirtschaft und ehrlich gesagt, es ist nicht einzusehen, warum 3 Flugzeuge jeden Tag aus Uganda starten, um Victoria Barsch auf deutsche Märkte zu bringen. Ich finde, das ist auch möglich vom Flughafen Goma mit landwirtschaftlichen Produkten aus dem Kongo. Das würde den Menschen viel bringen. Dazu brauchen wir einen Flughafen. Hier habe ich, um konkret zu werden, schon sehr stark dafür geworben, dass der Flughafen in Goma, den Deutschland angefangen hat zu erweitern, dass das auch mit weiteren Mitteln fortgeführt wird, damit Frachtmaschinen dort landen können, landwirtschaftliche Produkte aufnehmen können und exportieren können. Das war ein ganz konkretes Petitum an die Bundesregierung. Die Bundesregierung hat das nicht zugesagt, aber zugesagt zu prüfen.
Das war HR Info, das Interview mit Martin Kobler, dem Leiter der UN-Friedensmission im Osten des Kongo. Mehr Informationen und das komplette Interview als Podcast auf hrinforadio.de.